Vor kurzem ist im Tullogo Verlag in der Unerzogen-Reihe ein kleines Büchlein erschienen, Wer sein Kind liebt, Theorie und Praxis der strukturellen Gewalt. Mit Autorin Franziska Klingigt, eine Psychologin, die im Raum Gießen lebt, konnte ich Anfang Dezember sprechen. In dem Buch über strukturelle Gewalt wendet sie sich hauptsächlich der Schule zu.
Aber nicht nur.
Nein, eigentlich nicht nur. Also die strukturelle Gewalt betrifft ja eigentlich auch die psychiatrische Gewalt. Das ist eine Art von struktureller Gewalt. Also im Grunde Gewalt, die von Strukturen ausgeht. Das können Gesetze sein, das können Regeln sein oder Vorstellungen oder Normen, die so herrschen. Und das betrifft eigentlich, ja, das betrifft verschiedene Bereiche. Also im Bereich Schule kann das betreffen, im Bereich Gesundheit. Im Buch geht es ja um den Bereich der Kindheit und da spielt ja die Schule eine ganz riesengroße Rolle. Eigentlich für jeden, der die Kindheit hier in unserer Kultur durchwandert.
Vor allem in Deutschland.
Vor allem in Deutschland, aber auch, ja, auch in anderen Ländern, aber vor allem auch in Deutschland, ja.
In Deutschland haben wir ja die Schulanwesenheitspflicht und die haben wir in anderen Ländern nicht unbedingt so ausgeprägt.
Ja, in anderen Ländern wird es nicht auf diese Art und Weise so rigide, sage ich mal, gehandhabt wie hier. Mhm. Im Grunde müssen wir hier bei uns von einem Schulanwesenheitszwang sprechen. Mhm. Es steht ja sogar in den Schulgesetzen drin, dass es einen Schulzwang gibt, wenn jemand sich der Schule verweigert oder nicht zur Schule geht, dass dann Zwangsmaßnahmen durchgeführt werden. Und in der Praxis kann man das auch beobachten, dass das im Grunde mehr oder weniger der Fall dann auch ist.
Also das heißt, eine große Bevölkerungsgruppe, denen aufgrund des Alters die Grundrechte abgesprochen werden.
Könnte man so sagen, ja. Wenn wir davon ausgehen, dass wir Menschen, also welche Grundrechte gibt es denn, die für uns Menschen da sind? Also zum einen die Würde, die unantastbar ist. Und dann die Rechte auf freie Persönlichkeitsentfaltung und auch gewisse Freiheitsrechte. Und die werden natürlich durch die Schule und die Schulgesetze und diesen Rahmen eingeschränkt. Ganz selbstverständlich. Also wenn man sich mal anguckt, was da teilweise mit Menschen gemacht wird, würden wir das in die sogenannte Erwachsenenwelt übertragen. Es würde sich keiner gefallen lassen. Beziehungsweise es wären Dinge auch dabei, wo wir sagen würden, sind das nicht auch Straftatbestände, die da erfüllt werden.
Stehst du mit dieser Sicht der Dinge nicht auf der Seite der Mehrheit? Die meisten Menschen, mit denen ich spreche, die denken, Schulpflicht müsse sein.
Genau. Und aus welchen Gründen nennen sie dann?
Zum Beispiel müssten die Kinder vor ihren Eltern geschützt werden, wenn die zu fundamentalistisch und religiös wären. Also das sind dann die Homeschooler-Familien, die man vielleicht übers Fernsehen kennengelernt hat. Die Kinder sollen soziales Lernen erfahren und.
Das ist interessant. Ja, da gibt es auch noch mehr Gründe, die da angenannt werden. Also eins, was ich so denke jetzt bei dem, was du sagst, ist, diese Gründe, erstens mal liegt denen ja irgendwie eine Art Feindbild zugrunde. Wenn ich mich teilweise so ein bisschen mit Schulen und Lehrern unterhalte, habe ich manchmal auch den Eindruck, dass da eine Art Feindbild Eltern gegenüber oder sowas vorliegt. Also wenn ich sage, Kinder müssen vor ihren Eltern geschützt werden, was habe ich denn dann für ein Bild von Menschen und von Eltern? Das heißt, ich gehe ja erstmal vom Schlechten aus. So, es könnte auch ganz anders sein. Ja, ich könnte es auch ganz anders sehen. Was war das Zweite, was du gesagt hast mit den...
Mit dem sozialen Lernen.
Dem sozialen Lernen. Ja, das ist interessant. Erstens mal ist ja interessant, grundsätzlich sich anzugucken, was lernen denn Menschen Soziales in Institutionen, die so hierarchisch aufgebaut sind, wie zum Beispiel Schulen. Und dann ist auch noch eine andere Frage, warum haben wir eigentlich die Vorstellung, dass soziales Lernen nur in diesen Institutionen stattfindet? Also brauchen wir die, um sozial miteinander zu leben?
Ja, die Schule soll uns doch auf die Gesellschaft vorbereiten, auf das Arbeitsleben vor allem und uns eine Karriere ermöglichen, bestenfalls.
Tut sie das? Also die Frage, ja, die Schule soll das.
Den Ernst des Lebens und so weiter.
Es gibt tatsächlich, es wird tatsächlich dann 6- und 7-Jährigen gesagt, ab jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ja, was für ein Leben und was für ein Ernst des Lebens ist das denn? Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wovon das geprägt ist. Also da können wir jetzt um mal den Begriff strukturelle Gewalt mal einzubringen, dieses Leben ist geprägt davon, dass man sich in Konkurrenz mit anderen befindet. Ich gebe zu, dass es im Arbeitsleben dann auch oft so ist, aber ist das, ob das jetzt ein gesunder Zustand ist, möchte ich mal deutlich in Frage stellen. Das andere ist zum Beispiel, wie sieht es aus in der Schule, dass da Menschen in Gruppen mit Gleichaltrigen zusammen sind? Also in einem Raum, 30 Leute, die alle gleich alt sind und einer steht vorne und erzählt was. Ist das eine Situation, die sich so mit dem Leben vergleichen lässt? Werden wir dadurch auf das Leben vorbereitet? Und dann werden uns bestimmte Sachen hingelegt, die wir im 45-Minuten-Takt abarbeiten sollen. Wir müssen die Hand heben, um was zu sagen. Wir müssen fragen, ob wir auf Toilette gehen und so weiter und so fort. Also wir könnten jetzt so verschiedene Details uns angucken und fragen, was hat das mit der realen Welt zu tun? Und die andere Sache ist die, wie viele von diesen Menschen, die das Ganze durchlaufen, sind denn wirklich hinterher auf das Leben vorbereitet? Ich mag diese Frage jetzt nicht beantworten, aber wir können sie uns ja mal stellen. Und ja, ich weiß nicht, was Leute dann darauf für Antworten bringen können. Schließlich ist es ja so schon vorgesehen, rein statistisch, dass ein Teil, der diese ganze Sache durchläuft, zu den Versagern und den Verlierern gehören wird. Und nur ein Teil zu denen, die wirklich gut abschneiden. Das ist ja so vorgesehen. Das heißt, am Anfang kommen Menschen, die sind 6 Jahre alt, haben im Grunde alle die Chance, ein Leben zu gestalten, kommen jetzt da rein. Und es ist schon vorbestimmt, dass ein Teil von ihnen da als Verlierer rauskommt und ein Teil als vielleicht Gewinner. Und ein großer Mittelteil, von dem man eigentlich auch gar nicht weiß, der vielleicht selber am Schluss gar nicht weiß, was will ich eigentlich. Wenn ich mir die Realität so angucke, sieht es so aus.
Wer sein Kind liebt, Theorie und Praxis struktureller Gewalt von Franziska Klingigt, ist ein Büchlein, das im Thologo Verlag erschienen ist und fasst einige Artikel und Aufsätze zusammen, die zuvor in einem Magazin des Verlages erschienen sind.
Das ist das Unerzogen-Magazin. Unerzogen klingt schon ganz interessant. Ich habe 5 Artikel darin veröffentlicht. Der erste, da ging es um das Thema Mobbing. Da kam ich zufällig dazu, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Hatte ich vorher nicht gemacht. Habe gedacht, okay, das mache ich. Habe so ein paar Bücher dazu gelesen und geguckt, wie wird denn mit dem Thema Mobbing so umgegangen? Beim Mobbing geht es immer darum, zu gucken, ja, wer sind denn hier die Täter und wer sind hier die Opfer und wer sind dann noch die Menschen, die da irgendwie mitmachen und eventuell weggucken und wie können wir jetzt das Verhalten dieser Personen verändern? Wie gehen wir mit den Tätern um? Wie gehen wir mit den Opfern um? Oft ist da auch der Gedanke von, irgendjemand hat Schuld dahinter. Und was ich sehr vermisst habe, ist den ganzen Kontext anzugucken, in dem Mobbing überhaupt auftritt. Mobbing passiert ja nicht überall. Also es gibt Mobbing zum Beispiel in Schulen, tritt das auf, oder auch an bestimmten Arbeitsplätzen, in bestimmten Firmen, die ja durch etwas gekennzeichnet sind, durch bestimmte Strukturen. Mhm. Und es gibt vielleicht Kontexte, in denen Menschen zusammentreffen, wo Mobbing nicht auftritt. Das heißt, ich finde die Frage berechtigt, nicht was hat das jetzt mit den einzelnen Menschen zu tun, sondern in was für einem Kontext tritt das denn überhaupt auf? Mhm. Und was ich sehr spannend fand, ist, dass ich gesehen habe oder es so gesehen habe, dass dieses Verhalten, was zum Beispiel Menschen, die andere mobben, dass das Verhalten, was sie an den Tag legen, eigentlich sehr interessant und aus ihrer Sicht vielleicht sogar sinnvoll ist und etwas zum Ausdruck bringt. Auch in den anderen Artikeln, es gibt ja den einen Artikel zum Thema Schulstress, trägt ja einen Titel Schulstress, unsere Rettung. Ja? Mhm. Wer sieht das denn so? Schulstress ist doch eigentlich etwas Schlechtes, eine Krankheit, irgendwas, was wir heilen und behandeln müssen. Und ich habe festgestellt, ja, Moment mal, Schulstress, da ist eine Überschrift drin, die lautet Schulstress oder Stress immer ein Indikator für Gesundheit. Mhm. Das heißt, wenn ich das so betrachte und sage, Stress ist eigentlich ein Zeichen für Gesundheit, dann werden vielleicht manche Menschen ganz erstaunt oder vielleicht empört gucken und sagen, wie? Und das zieht sich so ein bisschen durch das Buch, dass ich im Laufe der Zeit die Sicht gewonnen habe, dass das Verhalten von Menschen, egal wie es ist, sinnvoll ist. in ihrem Zusammenhang oder in dem Kontext, in dem sie sich befinden. Und dass sogar Symptome, die wir als problematisch betrachten, auch sinnvoll sind und wir sie nutzen sollten als etwas, ja, was uns was sagt, was uns dient, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und wichtige Veränderungen vielleicht anzustoßen, anzustreben.
Auf Seite 30, da habe ich mir gleich einen Marker reingelegt. Es gibt eine Sache, die als erstes zerbricht. Also da schreibst du, jeder Mensch kommt nicht nur mit allen erforderlichen Kompetenzen auf die Welt, sondern mit einer Eigenschaft, die älteren Menschen oft fehlt, Vertrauen. Und ich denke, das ist ja ein Grundproblem unserer Gesellschaft, die auf Misstrauen aufgebaut ist. Also ich als Arbeitsloser werde mit Misstrauen belegt und muss beweisen, dass ich eben versuche, teilzuhaben an der Arbeitswelt und.
Ja, es ist so ein bisschen wie das, was du vorhin sagtest, das erste Beispiel mit den Eltern, ja. Eltern sind doch, wir müssen Kinder vor ihren Eltern schützen, denn sie schaden. Also es gibt oder gab ja früher, und ich nehme mal an, dass es heute immer noch auch noch so ist, diese Sicht, dass der Mensch, wenn er auf die Welt kommt, ein Mangelwesen ist. Oder beziehungsweise die Sicht auf Menschen, die heranwachsen, aber auch die schon herangewachsen sind, ist so eine defizitorientierte Sicht. Wir gucken immer auf das, was jemand nicht kann und was wir verändern müssen. Und gerade jemand, der dann als Kind bezeichnet wird, der noch klein ist und eigentlich keine Ahnung hat und noch nichts kann, dem müssen wir jetzt was beibringen. Das ist ein Mangelwesen. Und es ist eine ganz andere Sicht, wie das, was du gerade vorgelesen hast, dass ich sehe, da kommt ein Mensch auf die Welt und kann zu dem Zeitpunkt alles, was er braucht. Natürlich braucht er jetzt eine Umgebung, zum Beispiel eine Mutter, die ihn die Dinge gibt, zum Beispiel Nahrung, die er sich noch nicht alleine beschaffen kann. Und Menschen, die heranwachsen, brauchen natürlich Menschen, die sie begleiten. Sie kennen ja diese ganze Welt nicht, also die ihnen diese Welt zeigen und sie natürlich auch vor Gefahren schützen, die sie noch nicht kennen können. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das mit einer Haltung mache, da ist jemand, der ist dumm und ein Mangelwesen, oder ich sehe es vielleicht so, da ist jemand, der das alles noch nicht kennt, aber der geht neugierig und kompetent in die Welt und ich zeige ihm das jetzt alles. Und vor allem lasse ich mich davon leiten, von den Rückmeldungen, die er mir gibt.
Wir hören ein Gespräch mit Franziska Klinggicht, Autorin des Büchleins »Wer sein Kind liebt«, Theorie und Praxis der strukturellen Gewalt. Und in diesem Büchlein ist auch ein Zukunftsszenario drin, ein Gespräch von zwei Menschen in einer Zeit, in der es den Schulzwang nicht mehr gibt.
Es wird aus der Sicht einer Welt geschrieben, in der es diesen Zwang nicht gibt. Und wie absurd das doch in unserer Zeit alles ist. Mhm. Leider hast du nichts reingeschrieben, wie denn von dieser heutigen Welt mit Schulzwang denn diese zukünftige Welt erreicht werden könnte.
Das ist ja der dritte Teil von einer dreiteiligen Artikelreihe, den du jetzt gerade erwähnst. Und ich habe diese drei Artikel angefangen zu schreiben, nachdem ich selber mit dem, was ich so um mich herum wahrgenommen und gesehen habe, ich empfand das teilweise als so schrecklich. Es hat mir so wehgetan, manche Dinge selber so mitzuerleben und zu betrachten, dass ich überlegt habe, wie kann ich das darstellen auf eine Weise, dass Menschen beobachten, ohne in so einen Widerstand zu gehen, in so eine Abwehrhaltung. Und dann habe ich diese Form dieser drei Artikel gewählt, nämlich die Sicht einer Person, die das beschreibt. Das heißt, derjenige, der die liest, ist sozusagen Zuschauer von etwas und kann selber überlegen, was halte ich denn davon, von dem, was ich hier gerade sehe. Und die ersten beiden Artikel, da habe ich sehr viel von dem, was ich so erlebt und beobachtet habe, eingebaut. Und das ist teilweise sehr düster. Das heißt, mir haben auch Leute die Rückmeldung gegeben, du liebe Zeit, diese Artikel, teilweise die Inhalte ziehen einen ja richtig runter. So, ich habe mir das ja nicht ausgedacht, was drinsteht. Es ist tatsächlich diese Dinge, die passieren. Und es sollte auf jeden Fall, es muss ein positives Ende geben, da ich ja auch ich persönlich auch von einem ausgehe. Und stellst du zu Recht die Frage, wie kommen wir dahin? Das kann ich auch nicht beantworten, weil es, ich kann so beantworten, dass ich der Meinung bin, ich glaube nicht, dass jemand kommt von oben, etwas verändert, zum Beispiel etwas, was ja, worüber viele Menschen nachdenken oder immer wieder mal dafür plädieren, die Abschaffung der Schulpflicht. Ja, dass also quasi jemand kommt, ein Oberhaupt, und sagt, wir schaffen das jetzt ab und so weiter. Das wird erstens mal nicht passieren und zweitens glaube ich nicht, dass das die Lösung ist, weil wir können uns andere Länder auch angucken, wo es keine Schulpflicht gibt. Da leiden unter Umständen auch gewisse Menschen unter Schule. Also das entscheidend ist die Art, wie denken wir, wie sehen wir einen Menschen? Wie sehen wir einen Menschen, der zur Welt kommt und aufwächst? In unserem Land denken viele Menschen, so wie wir es gerade gesprochen haben, mit dieser Defizitorientierung, und wir müssen jemandem was beibringen und wir müssen ihn beschulen. Mhm. Dieser Gedanke, jemanden beschulen zu müssen, damit er was lernt und aus ihm was wird, den kann ich ja nicht aus den Köpfen von Menschen wegreden. Man kann niemanden überzeugen. Die Menschen, die daran glauben, die glauben daran. Was ich allerdings beobachte, ist, dass zunehmend Menschen, die Nachwuchs bekommen, sehr genau hinschauen und plötzlich die Erfahrung machen, viele Dinge sind ja gar nicht so, wie ich sie beigebracht bekommen habe oder wie ich jetzt dachte, dass es ist. Und die das auf einmal anders machen. Und so entstehen andere Erfahrungen und diese Menschen, sobald die dann mit der Schule in Kontakt kommen, stoßen die dann an etwas, wo man merkt, das funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig. Mhm. Und ich gehe eher davon aus, dass einfach es davon ausgeht, dass Menschen Erfahrungen machen, dass das Gesunde in ihnen quasi wieder erweckt wird, vor allem dadurch, dass ja unser Nachwuchs zur Welt kommt, der ja gesund ist, dass wir irgendwie dahin gelangen, dass wir wieder sehen, was eigentlich in uns Menschen steckt. Und in der Hoffnung, dass das mehr Menschen werden, die sich quasi von dem eher nicht so Gesunden verabschieden, könnte ich mir vorstellen, dass so es zu einem Wandel kommt. Aber ich habe keine Ahnung, wer, wie oder was oder wie viele das sein müssen, damit irgendwann es mal so ist wie in dem dritten Artikel.
Schule ist jetzt eine Struktur, eine Institution, in der Gewalt ausgeübt wird. Aber unsere ganze Gesellschaft ist ja von gewalttätigen Institutionen geprägt. Sei es jetzt die Psychiatrie, sei es Pflegeheime, sei es die Arbeitswelt.
Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass die Schule ja auf das Leben und die Arbeitswelt vorbereitet. Und im Grunde ist es ja so, dass unsere ganze Art der Erziehung einen Menschen so darauf vorbereitet, das alles mitzumachen und sich diesen ganzen Dingen zu unterwerfen. Und dass sich die wenigsten Menschen die Frage stellen, wer bin ich eigentlich, wie will ich eigentlich leben und wie möchte ich mein Leben gestalten und möchte ich eigentlich diesen ganzen Normen entsprechen, möchte ich dem entsprechen, was man als normal bezeichnet. Die Vorstellung dessen, was normal ist, wird immer enger und wird immer mehr betont und immer mehr Menschen machen sich darüber Gedanken. Mütter und Väter haben immer mehr Angst davor, dass ihre Kinder nicht normal sind und so, wie sie sind, nicht richtig. Und es entstehen immer mehr Maßnahmen, Fördermaßnahmen wird das teilweise genannt, die ja jemanden halt normal und funktionsfähig machen sollen. Und dadurch bestätigen wir wieder dieses Misstrauen, wovon du gesprochen hast. Das ist ein Handeln aus Angst und Misstrauen heraus. Ganz anders würden wir uns verhalten, wenn wir aus Vertrauen und Liebe handeln würden. Klar betrifft das die gesamte Gesellschaft.
Vertrauen wäre ja eigentlich auch die Lösung.
Ja.
Also wenn wir sagen, okay, wir vertrauen unserem Planeten, der hat schon alles, wir müssen da nicht Gewalt ausüben, um noch mehr zu bekommen.
Ja. Also zum einen ist es das Vertrauen, was ich vorhin meinte, ein Baby, was Rückmeldungen ja gibt. Ich mache irgendwas mit ihm, versuche herauszufinden, was braucht es, und es wird mir schon die Rückmeldung geben, ob das richtig ist, was ich tue. Entweder indem es dann zufrieden ist oder weint. Und wenn jetzt ein junger Mensch sagt, ich will da nicht hin, ich fühle mich da nicht wohl oder ich langweile mich da oder das ist nicht das Richtige für mich, wie auch immer, dann, wenn ich Vertrauen habe in die Gesundheit dieses Menschen, der weiß, was gut für ihn ist und was nicht gut für ihn ist, gehe ich darauf ein. Und wenn ich auch noch Vertrauen habe, dass ja unsere Welt so vielfältig ist und ich mir die Dinge, die ich brauche, vor allem in Freiheit in dieser vielfältigen Welt aneignen kann, da brauche ich mich nicht festhalten an einer Institution. Die kann es ja geben. Und es gibt bestimmt Menschen, für die es gut ist, dass sie da ist und sie sich dahin wenden können. Du hast vorhin das Beispiel gebracht von den... Also es gibt Familien, wo junge Menschen tatsächlich Gewalt erfahren durch ihre Eltern, warum auch immer, die vielleicht wirklich froh sind, einen Ort zu haben, an den sie gehen können. Ja, also ich habe tatsächlich mal eine Person getroffen, die gesagt hat, ich war so froh, zur Schule gehen zu können, das war so gut. Die hatte aber auch eine Mutter, die war Alkoholikerin und hat sie und ihre Geschwister ständig geprügelt. Und sie ist in der Schule tatsächlich mal einer Lehrerin begegnet, die sie die gesehen hat, wie sie ist, wer sie ist und die sie einfach unterstützt hat. Nun gut, ja, die war froh, dass es die Schule gab und sie dahin gehen konnte. Es geht nicht um die Menschen, die froh sind. Es geht tatsächlich um die Frage, was ist denn, wenn jemand nicht froh damit ist und sagt Nein? Wieder um die Frage, was ist, wenn jemand sagt Nein? Will ich nicht. Ich will da nicht hin.
Ja, was dann?
Was dann? Ja. Ich habe die Beobachtung gemacht, oder nein, sagen wir es mal anders, dadurch, dass ich viele Dinge auch gelesen habe, viele Bücher gelesen habe, wo von Biografien die Rede ist von Menschen, die unverschult groß geworden sind oder die Schule verlassen oder abgebrochen haben. Oder auch ich habe Menschen getroffen, jetzt hier, die mir erzählen, ja, dass sie quasi Schulversager waren und so weiter. Das sind teilweise spannende Biografien, wo ich sehe, wie die so diesen ganzen Bildungsweg durchlaufen sind, die im Grunde alles in Frage stellen, wovon wir immer so ausgehen. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, wenn jemand nicht zur Schule geht, dann lernt er doch niemals lesen und schreiben. Das ist schlichtweg falsch. Es stimmt einfach nicht. Da gibt es tausend Geschichten von Menschen, die beweisen, dass das so nicht stimmt. Aber solange wir das glauben, halten wir uns natürlich fest an der Schule. Als ein Beispiel.
Das ist ja noch viel verrückter. Es gibt ja trotz Schule einen Haufen Leute, die nicht lesen und schreiben können.
Jetzt weiß ich natürlich nicht die ganz genauen Zahlen, aber wir haben ja eine gewisse Analphabetenquote hier in Deutschland, die, ich weiß nicht, da werden so Zahlen zwischen 11% und 14% oder sowas genannt, trotz der Schule. Und ich glaube, ich habe auch mal gelesen, dass die weltweite Analphabetenquote auch so um 12% liegt. Weltweit. Da sind natürlich auch Länder mit enthalten, die vielleicht gar keine Schrift brauchen und auch deshalb nicht lesen können. Es ist schon interessant, dass wir hier in diesem Land mit der Schule immer mehr Leserechtschreibstörungen diagnostizieren, immer mehr Förderung und immer mehr Therapien machen müssen, immer mehr Nachhilfeunterricht brauchen und trotzdem so viele Menschen, in Anführungsstrichen, sage ich mal, da sich als Versager fühlen am Schluss. Wenn ein Mensch beginnt, etwas zu entdecken, dann ist das Schlimmste, was ich machen kann, jetzt kommen und ihn dazu stören, indem ich ihm jetzt sage, wann er was wie zu entdecken hat und ihn dann auch noch bewerte. Sage, du machst das so gut wie die anderen oder du bist da besser oder schlechter. Genauso schlimm oder fast noch schlimmer ist es, wenn ich jetzt komme und jemandem etwas aufdränge, wozu er noch gar nicht bereit ist, es zu entdecken. Es kann nämlich sein, nehmen wir mal das Beispiel Lesen und Schreiben lernen, dass jemand mit 6, 7 Jahren sich einfach noch nicht dafür interessiert, weil er sich für viele andere Sachen interessiert. Wir leben aber ja nun in einer Kultur, wo man um Schrift überhaupt nicht drum herum kommt. Das heißt, jeder muss sich im Grunde früher oder später dafür interessieren. Manche Menschen vielleicht erst mit 10, 11 oder 12. Indem ich die jetzt früh dazu zwinge und dann auch noch bewerte und so weiter, nehme ich ihnen die Möglichkeit, das selber zu entdecken und vielleicht jede Möglichkeit auch noch Freude daran zu haben. Das heißt, ich bringe Menschen dazu, eine Abneigung gegen etwas zu entwickeln, wozu sie noch gar nicht bereit sind, sodass sie sich vielleicht dem nie öffnen können. Also ich finde das ziemlich grausam. Das würde ich strukturelle Gewalt nennen. Also ich finde das Gewalt.
Theorie und Praxis der strukturellen Gewalt. Wer sein Kind liebt, der züchtigt es, hieß es bei Luther.
Genau. Was interessant ist, dass Luther damals, der hat ja auch eine sehr, ich sag jetzt mal, brutale Sicht auf das Kind gehabt. Und er hat im Grunde diese Bibel auf diese Weise übersetzt, wo man sich aber anschauen kann, ob die ursprüngliche Bedeutung dieses Satzes nicht eine andere war. Die lautete vielleicht gar nicht so, dass man sagt, wer sein Kind liebt, der züchtigt es oder der schont die Rute nicht. Sondern es ging eher darum, ich fasse es jetzt mal frei zusammen, wer sein Kind liebt, der vernachlässigt es nicht. Ja, und der kümmert sich drum. Vielleicht könnten wir auch noch sagen, der erzieht es, aber es ging nicht darum, Gewalt anzuwenden. Luther hat das aber so übersetzt und das ist lange, lange Zeit, teilweise bis heute noch, hat das gewirkt, ja.
Naja. Fällt mir dieser Spruch ein. Mir hat es doch auch nicht geschadet.
Genau. Mir hat es doch auch nicht geschadet. Jetzt, das beschreibe ich in dem Buch ja auch. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie erlebt das denn ein Mensch, wenn er diese Botschaft bekommt? Ja, ich liebe dich und deshalb muss ich dich schlagen oder deshalb muss ich dir Gewalt antun. Entweder man glaubt dem und dann kommt am Schluss dann sowas raus, wie du sagst, dass ich dann hinterher sage, das war gar nicht so schlimm, war keine Gewalt und mir hat es ja auch nicht geschadet. Ja? Nun ist es so, dass es ja früher so war, wenn es tatsächlich diese offene Gewalt, das heißt, wenn ich von meinem Vater verprügelt wurde, also was nicht der Fall war, aber wenn das so gewesen wäre, dann kann ich ja, das ist offen, das nehme ich wahr, ich kann spüren, das ist Unrecht und das tut mir nicht gut und er muss sich irren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mich dagegen aufzulehnen und etwas Gesundes in mir zu bewahren, zu schützen. Bei der Gewalt, die heute so stattfindet, sieht das ganz anders aus. Es ist viel heimtückischer. Heute geschehen nämlich die Dinge tatsächlich unter dem Mantel dessen, das ist zu deinem Wohl. Es geschieht mit lieben, freundlichen, ruhigen Worten. Und mir hat es mal ein Mädchen gesagt. Sie hat gesagt, also wir haben uns einen Film angeguckt zusammen, wo eine ziemlich gemeine Schulleiterin, also die war wirklich einfach gemein zu einer Schülerin. Und dann hat dieses Mädchen gesagt, ich wünschte, meine Lehrerin wäre auch so gemein, denn dann könnte ich mich wehren. Sie ist es aber nicht. Das heißt, sie erlebt Dinge da, die sie als nicht gut und nicht angenehm empfindet, aber sie kann sich nicht dagegen wehren, weil die Lehrerin doch so lieb und freundlich ist und es so gut meint. Und das fand ich von einem 8-9-jährigen Mädchen schon erstaunlich, das so beschrieben und erkannt zu haben. Und ich finde, das ist so ein Beispiel, das zeigt so ein bisschen das, was ich meine mit dieser heimliche Gewalt, die, weil du gerade auch sagst, es hat mir nicht geschadet, die man teilweise vielleicht gar nicht mehr so richtig als das wahrnimmt. Ja? Zum Beispiel die Gewalt, die so durch Konkurrenz und Bewertung entsteht. Wir verinnerlichen das ja, dass das so sein muss und denken, das ist richtig so und so verhalten wir uns. Wie gewalttätig das ist und wie das auf uns wirkt, das spüren wir gar nicht. Wir finden das dann auch noch richtig gut. Wenn es etwas gibt, wo so viele Ungereimtheiten oder so, woran man so viel Kritik üben kann, da können wir natürlich über ganz vieles diskutieren. Wir können jetzt darüber diskutieren, über so viele kleine Einzelheiten, die wir da zu kritisieren haben, an diesem Schulsystem zum Beispiel. Und würden uns verlieren in einem Für und Wider und dann hat wieder jemand ein Argument dagegen und so weiter und wir würden die ganze Zeit über die Schule diskutieren und kämen nicht weiter. Alle hätten irgendwie recht. So. Wir kommen nur mit der Frage weiter und das egal worum es geht, ob es um Schule geht, ob es um Psychiatrie und auch ob es um Gefängnisse oder was auch immer geht, was ist, wenn ein Mensch Nein sagt? Was ist, wenn er Nein sagt und sich weigert? Sich verweigert mitzumachen. Und was ist, wenn ein Mensch sagt, das schadet mir? Und was ist, wenn dieser Mensch auch noch sagt, ich brauche ganz andere Bedingungen und ich weiß auch, welche Bedingungen ich brauche. Ich würde es ja machen, wenn ich nicht daran gehindert würde. Ja? Das heißt, es gibt ja Menschen, die verweigern sich ja nicht, sich zu bilden. Nur sie verweigern sich, dass sie an diesen Ort gehen sollen, wo sie vielleicht das Gefühl haben, das steht dem, was ich eigentlich tun will und was ich lernen kann, im Weg. Es hindert mich an Bildung. Es gibt noch einen Haufen andere Gründe, die jemand haben kann. Es spielt ja erstmal keine Rolle. Ich würde es immer ernst nehmen. Egal welche Gründe. Wir sollten all diesen Menschen, die sagen, nein, mit mir nicht, für mich ist das nicht gut, ich will das nicht, dankbar sein und uns leiten lassen von ihnen.
Sagt Franziska Klinggecht, Autorin des Büchleins »Wer sein Kind liebt – Theorie und Praxis der strukturellen Gewalt«. Erschienen 2015 im Theologo Verlag in der Unerzogen-Reihe, Kostenpunkt 8,50 Euro.